Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle und ab und zu bekommen wir hier auch mal den ein oder anderen Einblick in die Arbeit der Polizei. Und genau das verbinden wir heute miteinander. Eins vorab, heute geht's nach Ostwestfalen-Lippe. Dazu gehören die Landkreise Minden-Lübbecke, Herford, Lippe, Gütersloh, Paderborn, Höxter und die Stadt Bielefeld. Wenn ich also später mal von OWL spreche, dann meine ich genau Ostwestfalen-Lippe. Nach Angaben des Statistischen Landesamts Nordrhein-Westfalen leben hier mehr als 2 Millionen Menschen und immer wenn in dieser Region zum Beispiel ein Mord passiert, dann ist das Polizeipräsidium Bielefeld zuständig. Dieses PP Bielefeld hat eine neue Ermittlungsgruppe Cold Case bekommen, die ist im September 2023 gegründet worden und arbeitet damit jetzt seit einem guten halben Jahr. Licht ins Dunkel-Hörerin Katrin hat mir über Instagram geschrieben und hat gefragt, ob ich da nicht auch mal eine Episode drüber machen kann. Mit der Nachrichtenredaktion von Radio Gütersloh und Radio Lippe sind wir eh an diesem Thema dran gewesen. Von daher hat das tatsächlich ganz gut gepasst. Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Träger habe ich das Thema recherchiert. Den Fragenkatalog haben wir zusammen erstellt. Das Interview mit Kriminalhauptkommissar Markus Eklar, also dem Chef der EG Cold Case, hat Matze dann geführt und mir die Töne hier für den Podcast zur Verfügung gestellt. Heute geht's also darum, wie so eine Cold Case Einheit überhaupt aufgebaut wird, was da an Arbeit hintersteckt, welche Fälle grundsätzlich in Frage kommen. Und weil ich weiß, dass eben auch viele Polizistinnen und Polizisten Licht ins Dunkel hören, sprechen wir logischerweise auch darüber, was ein Ermittler überhaupt mitbringen muss, um in so einer Ermittlungsgruppe arbeiten zu können. Das Ganze verbinden wir dann eben auch mit dem ersten konkreten Fall, den die EG Cold Case neu aufgerollt hat. Da geht's um den Mord an der 67-jährigen Witwe Ingrid Amtenbrink aus Gütersloh. Zu diesem Fall hat Kollege Matthias Träger auch einen direkten Bezug, das erzählt er euch dann allerdings später selbst. Das alles also heute hier Thema bei Licht ins Dunkel. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die BAO Cold Cases des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Die haben wir hier ja im Prinzip von Anfang an begleitet, als sie 2021 dann die Arbeit aufgenommen hat. Dafür sind pensionierte Mordermittler und Kriminaltechniker reaktiviert worden. Die haben dann mehr als 1100 ungeklärte Mord- und Vermisstenfälle digitalisiert und neu bewertet. Dafür hat das LKA 2017 schon angefangen, eine Cold Case Datenbank einzurichten. Die Details dazu findet ihr in den Episoden 2, 9, 13, 31 und 34. Frank Scheulen, der ehemalige Pressesprecher des Landeskriminalamts NRW, Colin B. Nierenz, der ehemalige Chef der BAO Cold Cases und Andreas Müller, der Chef der operativen Fallanalyse beim LKA NRW, haben mir dafür Rede und Antwort gestanden. Im April 2023 hat die BAO Cold Cases dann Bilanz gezogen und über 400 ungeklärte Fälle aus NRW als vielversprechend eingestuft. 32 dieser Fälle sind Cold Cases aus der Region Ostwestfalen-Lippe und das wiederum ist der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Bielefeld. Und das hat daraufhin eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das vielleicht einfach mal so zu den Hintergründen und Zusammenhängen. Und damit wir überhaupt wissen, mit wem und womit wir es heute überhaupt zu tun haben, stellt Markus Eklar sich und die EG Cold Case einfach mal vor.
Ja, ich bin Markus Eklar, 50 Jahre, seit einigen Jahren bei der Kripo in Bielefeld, habe im Vorfeld im Kriminalkommissariat 11 gearbeitet, unter anderem zuständig für den Bereich Tötungsdelikte und Mordkommission. Da ist auch die jetzige Ermittlungsgruppe, die Ermittlungsgruppe Cold Case, angesiedelt und ich habe dann mit September des letzten Jahres die Leitung der Ermittlungsgruppe übernommen. Mittlerweile ist die Ermittlungsgruppe aufgestockt auf insgesamt 11 Mitarbeiter. Die setzt sich aus 3 Mitarbeitern des Kriminalkommissariats 11 zusammen. Hinzu kommen 3 Regierungsbeschäftigte, die eingestellt wurden. Hierbei handelt es sich um pensionierte Kriminalbeamte, die im letzten Jahr pensioniert wurden, alle mit umfangreichen Erfahrungen im Bereich der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung. aber auch vielfach in Mordkommissionen gearbeitet oder Ermittlungskommissionen gearbeitet. Unterstützt werden wir durch die 5 Landratsbehörden. Insgesamt haben wir 6, wobei wir von 5 dann aktiv unterstützt werden derzeit. Da haben wir 2 Kriminalbeamtinnen und 3 Kriminalbeamte, die uns da tatkräftig unterstützen. Und wir letztlich ein Team bilden von 11 Mitarbeitern der Ermittlungsgruppe Cold Case.
Pensionierte Mitarbeiter, hat Markus Ekler da gerade gesagt. Also auf die hat nicht nur das LKA gesetzt, sondern auf deren Erfahrung baut auch das PP Bielefeld.
Die 3 Mitarbeiter, von denen ich sprach, die haben jahrelange Erfahrungen gesammelt im Bereich der Mordkommission, also Sachbearbeitung in der Mordkommission oder auch in Ermittlungskommissionen, sodass denen dieses Betätigungsfeld über Jahre bekannt ist.
Die Einarbeitungsphase dürfte also relativ kurz gewesen sein, denn die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren gerade erst aus dem Dienst und kennen das PP Bielefeld natürlich bestens.
Es sind 3 Mitarbeiter hier im Hause gewesen aus dem Polizeipräsidium Bielefeld, die dann im Laufe des vergangenen Jahres pensioniert wurden und somit natürlich auch nicht nur die Erfahrung, wo ich vorhin von sprach, mitbringen, sondern natürlich auch entsprechende Kenntnis haben, was unsere Örtlichkeiten, Bereich Gütersloh, Sie haben es gerade angesprochen, aber auch in der andere Richtung, Herford, Minden, Höxter, mitbringen.
Insgesamt sind es 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EG Cold Case, die beim PP Bielefeld ausschließlich für Cold Cases zuständig sind, sagt Ekler.
Sämtliche Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe konzentrieren sich ausschließlich auf die Cold Case-Fälle, bedeutet auch für die Abgeordneten und Mitarbeiter aus den Landratsbehörden, dass die ausschließlich die Bearbeitung in den Cold Case-Fällen übernommen haben.
Die Vorarbeit dafür, ich hatte es eingangs gesagt, hat die BAO Cold Cases gemacht. Für die Bielefelder Mordermittler ist das natürlich Gold wert, sagt Ekler.
In dem Zeitraum von 2021 bis 2023 wurden sämtliche ungeklärte Mordfälle in Nordrhein-Westfalen nochmal neu aufgenommen und durch das LKA neu betrachtet. Das war ein unglaublicher Aufwand, den man da betrieben hat, sich wirklich jeden Fall nochmal heranzuziehen, nochmal zu begutachten, zu betrachten, gibt es in irgendeiner Form Ermittlungsansätze. Da sind übrig geblieben für den Kriminalhauptstellenbereich des PP Bielefeld insgesamt 42 Altfälle, wo man tatsächlich noch Ansätze, Ermittlungsansätze erkannt hat. Es handelt sich hierbei natürlich nochmal um Personenspuren, sprich wir treten nochmal an die einzelnen Zeugen ran, die werden nochmal vernommen. Es sind aber auch unglaublich viele Spuren, die da nochmal untersucht werden müssen. Wir bearbeiten Fälle ab 1970. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass die Techniken und Verfahrensweisen, was die Asservatenauswertung und Begutachtung betrifft, da noch nicht so weit war. Und da haben wir heutzutage neueste Methoden und die werden wir natürlich auch nutzen, um da weiterzukommen.
Das Westfalenblatt hat Ende September 2023 eine Liste mit 36 Fällen veröffentlicht. Die vorläufige offizielle Liste der 36 Cold Cases für Ostwestfalen-Lippe war damals die Überschrift der Doppelseite. Darunter auch natürlich die wohl bekanntesten Cold Cases aus OWL, Frauke Liebs, Nelly Graf und Sandra Zimmermann. Aber eben auch Fälle, an die sich selbst vor Ort viele Menschen kaum noch erinnern. Da geht's zum Beispiel um Cornelia Mütter aus Gütersloh, die 1981 in einem Gardinengeschäft erstochen worden ist, um den Militaria-Händler Ingo Gratzig und seine Frau Cornelia, die 2005 in ihrem Haus in Delbrück im Kreis Paderborn erst ausgeraubt, dann erschossen und anschließend verbrannt worden sind, um Erhard Büker, der 1990 erschlagen an einem Spielplatz in Bielefeld gefunden worden ist, um Josef Klatzke aus Herford, dessen Leichenteile 1970 am Weserufer bei Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke gefunden worden sind und um 3 bis heute unbekannte Tote, die 1997, 99 und 2001 bei Kalletal im Kreis Lippe, in Bünde im Kreis Herford und in Höxter gefunden worden sind. Wer sich jetzt ein bisschen in OWL auskennt, dürfte festgestellt haben, dass Fälle aus jedem Kreis in Ostwestfalen-Lippe mit dabei sind. Die Situation der ältesten Fälle von 1970 bis Ende der 80er ist natürlich eine andere. Damals gab es noch keine DNA-Analyse, aber trotzdem sieht Ekler hier teilweise gute Ansatzpunkte.
Der Bereich DNA ist natürlich für uns sehr wichtig. Wenn wir noch mal diese Fälle, was ich gerade sagte, auch 1970 und in dem Zeitraum betrachten, da gab es die Möglichkeit noch nicht, dass wir da im Bereich DNA unterwegs waren. Sehr wohl wurden aber trotzdem viele Asservate gesichert und das sehr spurenschonend, sodass wir eigentlich eine Kontamination ausschließen können. Und diese Asservate werden natürlich nach neuesten Techniken untersucht. Anders sieht es sicherlich aus im Bereich der Digitaltechnik, Mobilfunktechnik etc. Das gab es damals noch nicht. Ich habe keinen Täter, der mit dem Handy unterwegs war, ne? Ganz klar. Und somit fällt das natürlich dieser Bereich weg, der heutzutage vielleicht ganz anders genutzt werden kann.
Aber genau das motiviert die Ermittler der EG Cold Case, noch ein kleines bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und diese Fälle dann tatsächlich vielleicht irgendwann noch zu klären.
Letzten Endes müssen wir motiviert sein, ansonsten kann ich diese Puzzlearbeit nicht leisten. Das funktioniert nicht. Oder nicht nur ich, sondern das betrifft alle Mitglieder der Ermittlungsgruppe. Das ist natürlich auch ganz wichtig, den Angehörigen, die einen liebgewonnenen Menschen verloren haben, denen natürlich auch Antworten geben zu können, ne, was ist damals passiert. Und das ist jetzt die Chance, da wirklich in die Tiefe zu gehen.
Die Ermittlungsarbeit an sich beschreibt Kriminalhauptkommissar Markus Ekler als Puzzlearbeit.
Das Faszinierende ist eigentlich jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, sämtliche Mordfälle nochmals zu betrachten. Da spreche ich jetzt von den 42 Fällen jetzt erstmal, die für das PP Bielefeld in Frage kommen. Die Ansätze, die über die 2 Jahre ermittelt wurden, weiter zu verfolgen, aber auch weitere Ansätze zu finden. Es ist sicherlich eine Puzzlearbeit. Es ist viel mit Aktenstudium. Wir gehen da wirklich in die Tiefe und wälzen Akte für Akte. Das wird sicherlich auch aufgeteilt, dass jeder seinen Bereich, ob das Spurenakten oder Hauptakten sind, wie auch immer, die unterschiedlichsten Bereiche werden tatsächlich durchsucht und es wird nochmal versucht, irgendwo einen Ansatz zu finden. Neben den bereits bekannten Ansätzen werden nochmal neue Ansätze gesucht und wir gehen wirklich jeder Spur nach.
Das heißt aber auch, dass es für die Ermittlerinnen und Ermittler immer wieder Sackgassen gibt, dass sich Spuren und Hinweise möglicherweise nicht als relevant herausstellen oder dass sie die Ermittlerinnen und Ermittler einfach nicht weiterbringen.
Man muss auch mit Rückschlägen umgehen können. Nicht jede Spur, wo man natürlich wahnsinnig viel Hoffnung erstmal vielleicht eingesetzt hat, ist dann tatsächlich die entscheidende. Aber auch ein Rückschlag ist nicht immer ein Rückschlag. Ein Rückschlag ist auch ein Ergebnis. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann vielleicht auch mit Rückschlägen unsere eigentliche These stützen können. Also von daher, wir betrachten das auf unterschiedlichste Art und Weise, sind sehr akribisch und vor allen Dingen motiviert.
Um in so einer Ermittlungsgruppe mitarbeiten zu können, braucht es natürlich auch ein bisschen mehr als nur die Qualität, mit Rückschlägen umgehen zu können. Kriminalhauptkommissar Markus Ekler spricht von geballter Erfahrung, die dort in der EG Cold Case zusammenkommt.
Es handelt sich hierbei ausschließlich um Kriminalbeamte bzw. Kriminalbeamtinnen, die eine langjährige Erfahrung mitbringen, in unterschiedlichen Sachgebieten, nicht nur im Bereich der Tötungsdelikte oder Mitarbeit in Mordkommissionen, sondern in unterschiedlichen Bereichen, was natürlich auch dazu führt, dass wir unheimlich viel Wissen in dieser Ermittlungsgruppe haben und somit kann man die Fälle natürlich auch aus unterschiedlichsten Richtungen betrachten.
Außerdem ist Teamfähigkeit ganz wichtig, ohne die geht's schlicht und ergreifend nicht.
Natürlich erhält jeder seine Aufträge, aber wir unterhalten uns und das ist das Schöne an einer Kommission, das ist Teamarbeit und Teamarbeit wird da gelebt, jeder bringt sich mit ein, jeder betrachtet das aus seinem Blickwinkel mit seiner Erfahrung, die er mitbringt. Und bringt sich ja dann letztlich auch in die Fallklärung mit ein. Wir betrachten die Fälle immer wieder erneut, immer wieder einen neuen Sachstand, der sich ergibt. Und auch da unterhalten wir uns im Team und werden die Fälle weiter bearbeiten.
Dazu kommt noch eine ganze Menge Pressearbeit. Immer wieder berichten die Zeitungen oder Radiosender hier in der Region über die Arbeit der EG Cold Case und natürlich auch über die einzelnen Fälle. Und auch dadurch haben Markus Ekler und seine EG Cold Case schon erste Hinweise in einigen Fällen bekommen.
Es besteht sehr große Hoffnung. Seit September letzten Jahres gibt es die Ermittlungsgruppe, dann aufgestockt mit entsprechendem Personal. Wir sind dann auch an die Medien herangetreten. Unterschiedliche Berichterstattungen hat es gegeben. Gerade zu dem Thema Cold Cases und dann natürlich hier mit regionalem Bezug. Seitdem haben wir ein reges Hinweisaufkommen. Das betrifft eigentlich das gesamte Spektrum an Altfällen. Und da bekommen wir zahlreiche Hinweise. Und diese Hinweise werden natürlich alle geprüft. bewertet und gegebenenfalls auch wird man dieser Spur, die sich neu auftut, dann sofort nachgehen.
Um welche Fälle es da konkret geht, will Ekler momentan nicht sagen. Er spricht allerdings von einem großen Hinweisaufkommen.
Es sind ganz viele, die uns wirklich angerufen haben, jetzt schon in unterschiedlichen Fällen und uns sehr gute Hinweise geliefert haben, denen wir jetzt nachgehen. Ob es der entscheidende Hinweis ist, dann hätten sie schon mitbekommen. Aber wir werden das prüfen. Da ganz klar der Hinweis an die Bevölkerung. Lassen Sie uns die Bewertung, aber sagen Sie uns alles, was Sie wissen.
Und die EG Cold Case geht davon aus, dass es durchaus noch mehr Hinweise sein könnten. Markus Ekler ruft in diesem Zusammenhang nochmal ganz explizit dazu auf, im Zweifelsfall lieber Infos zu nennen, die die Polizei vielleicht schon hat. Das ist besser, als Infos nicht zu bekommen, weil Menschen davon ausgehen, dass die Polizei längst davon weiß.
Es gibt also unterschiedliche Begründungen. Das eine ist die massenhafte Berichterstattung gewesen. Der Bürger geht davon aus, naja, es wird so viel berichtet, dann wissen die bestimmt auch schon das, was ich zu erzählen habe. Dann gibt es natürlich andere, die sagen, naja gut, ich bewerte das als nicht so wichtig und behalten dann den Hinweis zurück und aufgrund der aktuellen Berichterstattung kommt dann doch die Überlegung auf, sich doch nochmal bei der Polizei zu melden. Von daher vielleicht auch an die Bevölkerung gerichtet, ganz klarer Aufruf, jeder Hinweis kann der entscheidende sein. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, uns liegen vielleicht vielfach ganz andere Erkenntnisse vor, sodass man diesem Hinweis, der von dem jeweiligen Zeugen als nicht so wichtig erachtet wird, von uns ganz anders bewertet werden kann.
Und genau das war in etlichen Fällen ja auch schon der ausschlaggebende Punkt. Ich nehme da ganz gerne das Beispiel vom sogenannten Maskenmann, Martin N. Den haben wir ja in Episode 20 mit Kriminaldirektor AD Carsten Bettels schon thematisiert. Da war es eben die Aussage eines Mannes, der sich Jahre später noch an eine Kleinigkeit erinnert hat, die am Ende dann aber zur Festnahme und zur Verurteilung geführt hat. Und genau darauf hoffen natürlich auch die Ermittlerinnen und Ermittler der EG Cold Case von Kriminalhauptkommissar Markus Ekler. Der erste Fall, den seine Einheit neu aufgerollt hat, ist der Mord an der 67-jährigen Witwe Ingrid Amtenbrink aus Gütersloh und das hat einen relativ einfachen Grund.
Ich hatte Ihnen anfänglich ja gesagt, dass über die 2 Jahre die Fälle beim LKA nochmals neu bearbeitet wurden. Da hat es Fallpaten jeweils gegeben. Ich war der Fallpate in Bezug auf den Mordfall Amtenbrink. Das heißt, mir war dieser Fall bekannt und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und von daher war das jetzt die Entscheidung unsererseits, uns als erstes für den Mordfall Amtenbrink zu entscheiden und haben den aufgenommen. Natürlich ist es auch ein sehr interessanter Sachverhalt, bietet unglaublich viel Ansätze noch, obwohl damals unglaublich viel gemacht wurde, was es uns natürlich jetzt auch wieder erschwert. Ne? Also damals die Mordkommission, die da eingesetzt war, hat sehr akribisch gearbeitet. Es sind reine Untersuchungen, damals die größte im Kreis Gütersloh. Es sind über 11.000 männliche Personen gespeichelt worden und untersucht worden. Auch da versuchen wir wieder Ansätze zu bekommen, ne, um da vielleicht noch den einen oder anderen zu finden, der für uns interessant sein könnte.
Und über den Mord an Ingrid Amtenbrink sprechen wir jetzt. Christi Himmelfahrt im Jahr 2009 fällt auf den 21. Mai. In Gütersloh steppt der Bär, denn jedes Jahr an Christi Himmelfahrt findet dort das Fest Swinging Table statt. Viele Musikfans und Familien kommen auf dem Meierhof Rassfeld zusammen und erleben dort einen relativ unbeschwerten Tag. Meinen Radio Gütersloh Nachrichtenkollegen Matthias Träger habe ich ja vorhin schon angesprochen. Er gehörte damals zu den Mitbegründer dieses Fests.
Ich bin im Roundtable gewesen damals. Roundtable hat das Fest Swinging Table sozusagen gegründet. Ich gehörte da zu einem der Gründungsmitglieder dieses Swinging Table. Das ist ein Musikfest, es ist ein Familienfest mit dem Ziel, einfach Geld für karitative Zwecke hier bei uns im Kreis Gütersloh zu generieren. Der Roundtable selber ist ein Service-Club, das heißt also Leute aus dem ganzen Kreis Gütersloh, die sich treffen und austauschen und dann eben aber auch sich engagieren für soziale karitative Projekte. Und Swinging Table hatten wir uns damals überlegt, wie können wir was Schönes am Christi Himmelfahrt organisieren, wo möglichst viele, gerne auch Familien kommen.
Anfang der 2000er war das, sagt er, als die Premiere über die Bühne gegangen ist. Damals allerdings noch an anderer Stelle.
Ich spiele auch heute noch in einer Band. Ne, so die Musik konnte ich also irgendwie besorgen. Rainer Schenke von Schenke Delikatessen aus Gütersloh war sofort im Boot und sagte, ja klar, Catering mache ich. Ne, so. Und der dritte im Bunde war Bernd Pennekamp. Ja, und der kommt aus Sasewinkel, das war der damalige Eigentümer dieses Farmhouse Jazz Club Geländes in Sasewinkel, wo der erste Swinging Table war, Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Ja, und später dann bei dem Fest Swinging Table auf dem Meierhof Rassfeld 2009 war ich als Gast da mit meiner Familie.
Unter den Gästen im Jahr 2009 ist auch die 67-jährige Ingrid Amtenbrink. Die Witwe will an diesem Donnerstag einen tollen Tag und die Atmosphäre bei diesem Fest genießen.
Das kannst du dir so vorstellen, dass viele Familien kommen, viele Menschen kommen. Das hat sich etabliert. Das ist auch in Gütersloh und im Kreis Gütersloh sicherlich auch eine bekannte Größe geworden. Also es spielen unterschiedliche Musikgruppen. Ja, das ist ein Fest, wo du dich nachmittags zu Kaffeekuchen triffst, wo du Freunde und Familien triffst. Und genauso war es bei mir auch. 2009 war ich mit meiner Familie da. Unsere beiden Kinder waren damals noch klein. Und da bietet sich natürlich an. Das ist ein Familienfest mit Hüpfburg, mit Kinderbelustigung, Kinderschminken und so weiter. Auf dem Meierhof Rassfeld, das ist sowieso so ein tolles Gelände, wo du also die Kinder einfach laufen lassen kannst. Von den Roundtable-Leuten, die gucken da natürlich auch, passen da natürlich auch auf die Kinder auf. Ne? So, das ist klar. Aber du kannst die Kinder auf dem Meierhof Rassfeld gut laufen lassen. Ne? So, hast sie immer im Blick. Ne? So, es ist ein schönes Familienfest.
Gegen 13.30 Uhr macht sich Ingrid Amtenbrink von ihrer Wohnung in der Haselstraße zu Fuß auf den Weg Richtung Meierhof Rassfeld. Luftlinie sind das knapp 1,2 Kilometer. Zu Fuß sind es etwa 1,5 Kilometer. Eine Nachbarin sieht sie noch, als sie sich auf den Weg macht. Der Weg führt sie über den Haselweg in den Eibenweg. Da hatte sie bis zum Tod ihres Mannes vor 1,5 Jahren noch gewohnt. Über den Heckenweg geht's dann in die Tarheide. Das ist ein Feldweg an einem Waldstück. Und von da aus sind's dann tatsächlich auch nur noch ein paar Meter bis zum Meier-zu-Rassfeld-Weg, in dem der Meierhof Rassfeld liegt. Die Polizei geht heute davon aus, dass Ingrid Amtenbrink so gegen 14 Uhr auf dem Hof angekommen ist. Sie setzt sich an einen Tisch, unterhält sich dort mit einem älteren Pärchen und trinkt Erdbeerbowle. Das wird später noch wichtig. Dass die Witwe an diesem Himmelfahrtstag unter Menschen geht, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Tod ihres Mannes Dieter im November 2007 hängt ihr nämlich immer noch nach. Das Hoffest ist daher offenbar die erste größere Veranstaltung, die sie seitdem besucht. Gegen 16.45 Uhr sagt sie dem Ehepaar, sie mache sich jetzt allein auf den Heimweg. Das bestätigt später auch eine Kameraaufnahme des Hofs. Hier wird Ingrid Amtenbrink das letzte Mal lebend gesehen. Was danach passiert, ist bis heute unklar. Das Verschwinden von Ingrid Amtenbrink fällt einen Tag später auf. Eine Nachbarin wundert sich darüber, dass der Sonnenschirm auf ihrer Terrasse über Nacht offenbar aufgespannt war. Auch eine ihrer Töchter hat keinen Erfolg, als sie im Haus der 67-Jährigen nachschaut. Von der Witwe keine Spur. Auto und Fahrrad sind allerdings noch da, sodass sich die Tochter Sorgen macht, auch weil sie ihre Mutter an diesem 22. Mai telefonisch nicht erreicht. Sie stellt daraufhin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Hinweise auf eine Straftat oder auf eine Gefahr für Leib und Leben gibt's zunächst nicht, sodass die Polizei nicht unmittelbar nach der Vermissten sucht. Als die 67-Jährige am Sonntag immer noch nicht gesehen worden ist, startet eine privat organisierte Suchaktion. Dazu gibt's unterschiedliche Informationen. Mal heißt es, die Familie, Freunde und Nachbarn hätten die Suche gestartet. Mal heißt es, die Nachbarin macht sich an diesem Tag mit ihrer Tochter und mit einem Bekannten auf den Weg, der zufälligerweise auch einen Hund dabei hat. Sie gehen den Weg der Witwe nochmal ab und finden die 67-Jährige abends gegen 19 Uhr tot in einem Kornfeld in der Nähe der Hollerstraße. Am Kopf hat sie eine kleine Wunde, ihre Handtasche liegt neben ihr, aber sie hat keine Schuhe an. Die werden erst ein paar Tage später gefunden. Der freie Journalist Wolfgang Wodke hat danach immer mal wieder mit der Nachbarin gesprochen. Im Podcast Ostwestfälle der Podcastfabrik und der Neuen Westfälischen sagt er, die Nachbarin habe ihm erzählt, Ingrid Amtenbrink habe ausgesehen, als sei sie gerade vom Friseur gekommen. Erst bei der Obduktion fällt dann auf, dass die Witwe gewaltsam zu Tode gekommen ist. Todesursache ist demnach Gewalt gegen den Hals. Offenbar ist sie erwürgt worden. Die Gerichtsmediziner gehen damals davon aus, dass das Opfer erst wenige Stunden vor dem Leichenfund getötet worden ist und dort am Schulpädken abgelegt worden ist. Die Ermittler glauben das allerdings nicht. Grund dafür ist laut NW unter anderem die Erdbeerbowle, die Ingrid Amtenbrink auf dem Hoffest getrunken hatte. Erdbeeren sind nach 8 bis 9 Stunden verdaut, sagt Wodke. Bei der Obduktion sind die Erdbeeren allerdings halb verdaut gefunden worden. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass die 67-Jährige ziemlich zeitnah ihrem Mörder über den Weg gelaufen sein muss. In der Bevölkerung schlägt das natürlich hohe Wellen, sagt Radio Gütersloh Nachrichtenredakteur Matthias Träger, der ja auch selbst auf dem Hoffest war.
Natürlich hohe Wellen, erstmal selber ist man bestürzt. Ne? So, man war auf dem Fest, man hat diese Frau wahrscheinlich irgendwie gesehen, vielleicht hat sie hinter einem am Kuchenstand gestanden und so weiter. Plötzlich ist ein Mensch tot. Das ist persönlich, schlägt das hohe Wellen, aber auch insgesamt, dass da eine Leiche gefunden wird nach so einem schönen Fest. Ich glaube, das hat in Gütersloh hohe Wellen geschlagen, viel Betroffenheit ausgelöst. Und das ging dann ja auch dann schnell in die Fahndung über, wo dann Besucher des Festes gebeten worden sind, Fotos zu machen, Zeugenberichte. Vielleicht hatte jemand Frau Amtenbrink gesehen oder so, hat sich mit der unterhalten. Also das waren dann die Wellen, sag ich mal, wo die Polizei dann stark ermittelt hat, so mit großem Aufwand ermittelt hat.
Die Ermittlungen der Polizei laufen nach dem Leichenfund schnell an. Die Ermittler rekonstruieren zunächst mal den Rückweg, den Ingrid Amtenbrink am 21. Mai vom Meierhof Rassfeld genommen haben dürfte.
Wann hat Frau Amtenbrink das Hoffest verlassen? Welchen Weg ist sie gegangen? Dazu kann ich Ihnen sagen, dass sie natürlich auf dem Hoffest war. Wir gehen von einer Zeit aus ungefähr 14 Uhr am 21.05.2009 zur Erinnerung, das war Himmelfahrt, wo eben dieses Hoffest stattgefunden hat. Sie hat dann nachweislich gegen 16.45 Uhr hat sie das Hoffest verlassen, zunächst über den Meier-zu-Rassfeld-Weg. Das ist der ja quasi die Hofzufahrt von der Hollerstraße kommen zum Hof. Hat sie den Bereich verlassen mit Zielrichtung ihrer Wohnanschrift. Sie hat dann unseren derzeitigen Erkenntnissen nach dann den Meier-zu-Rassfeld-Weg verlassen, nicht zur Hollerstraße, sondern dann in Richtung der angrenzenden Bebauung, da steht noch ein einzelnes, ich meine ein Zweifamilienhaus ist das, man gelangt dann über so einen Pattweg auf den Bahndamm oder über den Bahndamm angrenzend zu dem Kornfeld an dem Waldrand, wo sie letztlich am 24.05. tot aufgefunden wurde. Im weiteren Verlauf gelangt man dann zu dem umgangssprachlich Schulpädken genannt. Das ist ein Fuß- und Radweg, der den Bereich Blankenhagen und den Wohnort der Frau Amtenbrink, den Wohnbereich, verbindet. Für Kraftfahrzeugverkehr grundsätzlich gesperrt, landwirtschaftlicher Verkehr sicherlich dazugelassen und auch nicht selten dort vorhanden. Nach Überqueren des Bahndammes dürfte nach jetzigen Erkenntnissen Frau Amtenbrink dann am 21.05. dort auf ihren Mörder gestoßen sein.
Die Polizei nimmt daraufhin das Hoffest in den Blick. Der Eigentümer des Hofs erinnert sich auch Jahre später noch an die Ermittlungen. Der Zeitung Die Glocke sagt er zum 10. Jahrestag des Verbrechens, die Polizei habe sich die Fotos der Veranstaltung gemeinsam mit der Eigentümerfamilie auf der Dehle angeschaut. 3 Wochen lang sei die Polizei jeden Tag bei ihm gewesen. Und jedes Mal, wenn man eine Besucherin oder einen Besucher erkannt habe, sei diese oder dieser auch befragt worden. In der Glocke spricht der Hofeigentümer von knapp 460 Gästen. Die Neue Westfälische spricht hingegen von 700 bis 800 Besuchern. 90% seien davon identifiziert und befragt worden. Die Polizei sucht allerdings nicht nur nach Menschen, die das Hoffest besucht haben, sagt Kriminalhauptkommissar Markus Ekler.
Wir ermitteln in alle Richtungen, ganz klar. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Bereiche mit einnehmen, nicht nur die im Umfeld irgendwo tätig waren, selber wohnhaft sind. Dazu gehören natürlich auch möglicherweise Saisonarbeiter, die sich in dem Bereich aufgehalten haben. Also das ist breit gestreut. Aber detailliert möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen.
Weil die Polizei auch eine mögliche Täter-DNA hat und weil im Kreis Gütersloh viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fleischindustrie arbeiten, bittet die Mordkommission auch um Unterstützung aus dem Ausland.
Da sind wir natürlich auch im Austausch mit dem Ausland, zumindest mit dem europäischen Ausland, ne, um da mögliche Abgleiche erzielen zu können.
Als der Fall später bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt wird, heißt es unter anderem von der operativen Fallanalyse, eine Beziehung zwischen Opfer und Täter hat es höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Der Mörder muss sich vor Ort allerdings ausgekannt haben. Im Laufe der Ermittlungen initiiert die Polizei außerdem den größten DNA-Reihentest, den es bisher im Kreis Gütersloh jemals gegeben hat. Mehr als 11.000 Männer mit Bezug zum Hoffest und aus einem Umkreis von 5 Kilometern werden damals zum Speicheltest gebeten. Unter anderem eben auch Radio Gütersloh Nachrichtenredakteur Matthias Träger.
Irgendwann kam dann die Aufforderung, bitte nehmen Sie an so einem DNA-Test teil. Und das war sehr... Es ist mulmig, es ist sehr merkwürdig, wenn du dann Teil dieser Untersuchung bist. So empfand ich das damals, ne? Selber, ne? So, dann gehst du zur Polizei hin. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Dann wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich in der Wange genommen. Aber es ist ein Gefühl, das war schon merkwürdig. Aber in der Tat. So war's.
Als die Ergebnisse da sind, steht dann fest, keiner dieser Männer ist der Mörder der 67-Jährigen. Das gilt übrigens auch für einen Mann, der sich vehement gegen die Speichelprobe wehrt, dadurch ins Visier der Ermittler gerät und schließlich sogar per Gerichtsbeschluss zur Abgabe verpflichtet wird. Aber auch er wird als Täter ausgeschlossen, als das Ergebnis da ist. Und damit bleibt der Fall ungeklärt und etliche Fragen sind weiterhin offen.
Damals, als das frisch passiert war, da stellt man sich dann auch vor, Mensch, wer war das? Was ist da passiert? Da macht man sich dann auch vielleicht Sorgen um seine eigene Frau, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? So, wenn meine Frau da langgelaufen wäre, wäre der das auch passiert? Das waren solche Fragen, die ich mir damals gestellt habe.
Bis heute kann die Polizei nicht sagen, was damals passiert ist. Zu einem möglichen Motiv äußern sich die Ermittler nicht. Sie wenden sich jetzt allerdings nochmal mit einigen Fragen an die Menschen vor Ort.
Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Ingrid Ampenbrink und zu Gästen auf dem Hoffest machen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen auf dem Hoffest machen? Es ist vielleicht damals schon mal etwas aufgefallen, wo man sich Gedanken drüber gemacht hat, was für uns aber vielleicht der entscheidende Hinweis ist. Wer besitzt Fotos von dem Fest, hat die bisher nicht der Polizei zur Verfügung gestellt. Da meine ich allerdings nicht nur Fotos mit, die den Gästebereich betreffen, sondern vielleicht hat man auch vom Anwesen Fotos gemacht von anderen Bereichen von dem Hof, die uns zur Verfügung gestellt werden können. Vielleicht sind da auch nochmal wieder Personen abgebildet, die uns in dieser Form noch gar nicht bekannt sind. Wichtig wäre auch, wer hat die damals 67-jährige Ingrid Ampenbrink beim Verlassen des Hoffestes noch gesehen? Und uns liegen Erkenntnisse vor, es müsste gegen 16:45 gewesen sein. Aber wer kann den weiteren Bereich schildern? Vielleicht hat sie dort noch Kontakt aufgenommen zu jemandem, vielleicht hat es Gespräche gegeben. Da wären wir dankbar. Als weiterer Punkt wäre noch, wer hat bereits vor dem 21.05.2009 oder in den Tagen danach Personen etwas Auffälliges oder Verdächtiges im Bereich des Schulpädkens bzw. im Bereich Hollerstraße Waldgelände festgestellt. Gegebenenfalls hat sich der Täter auch jemanden anvertraut. Auch hier sind wir natürlich dankbar, wenn wir da weitere Hinweise bekommen können.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Belohnung für Hinweise, die zur Überführung und Verurteilung des Mörders führen, aufgestockt. Und zwar von 1.500 € auf 5.000 €. Und nach dem letzten Zeugenaufruf sind tatsächlich auch etliche Hinweise eingegangen, sagt Eklar.
Es gehen auch im Bezug auf den Mordfall Ampenbrink Hinweise bei uns ein, die auch bewertet werden. Die Spuren werden wir entsprechend bearbeiten. Aber in welchem Maße, in welchem Umfang und was für Hinweise eingehen. Da werde ich jetzt keine Stellung zu beziehen, ja.
Sollte es also tatsächlich noch Menschen geben, die der Polizei noch Hinweise geben oder Fotos zur Verfügung stellen können, dann gibt's da eine Telefonnummer beim Polizeipräsidium Bielefeld. Das ist die 0521 für Bielefeld und dann die 5450. Das alles zum Nachlesen, aber wie gewohnt in den Shownotes. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Kriminalhauptkommissar Markus Ekler, der sich die Zeit genommen hat, um mit uns über den Cold Case Ingrid Amtenbrink und über den Aufbau der Ermittlungsgruppe Cold Case zu sprechen. Großes Dankeschön auch an Michael Kötter von der Pressestelle des PP Bielefeld, über den die Kommunikation gelaufen ist und der mir Anfragen auch als Nachrichtenredakteur bei Radio Gütersloh und Radio Lippe sehr viel einfacher und angenehmer macht. Und nicht zuletzt ein großes Dankeschön an den Kollegen Matthias Träger, der das Interview mit Kriminalhauptkommissar Markus Ekler geführt hat und der mir das anschließend zur Verfügung gestellt hat und letzten Endes natürlich auch sehr, sehr offen über seine persönlichen Eindrücke in diesem Fall gesprochen hat. Dann schauen wir noch kurz auf den nächsten Fall. Auch der kommt aus dem Bereich des PP Bielefeld und gehört auch zu den 42 ungeklärten Fällen, die die EG Cold Case jetzt nach und nach aufrollt. Beim nächsten Mal sprechen wir über den gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen aus Bad Salzuflen im Kreis Lippe. Im März 1992 verbringt Sandra Zimmermann das Wochenende bei ihrem Freund in Bünde im Nachbarkreis Herford. Als sie am Sonntag nicht nach Hause kommt, beginnt für ihre Familie eine Odyssee. 2 Monate lang dauert es, dann gibt es traurige Gewissheit. Das Mädchen ist vergewaltigt und ermordet worden. Bis heute sind die Hintergründe teilweise unklar. Mit ihrem Bruder Andreas Zimmermann habe ich über den Mord an seiner Schwester gesprochen und genau darum geht's dann in 2 Wochen. Bis dahin bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute. Glück auf.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.